Dann herzlich willkommen allerseits zum Didaktik-Lunch. Mein Name ist Annette Glate. Ich leite hier den Arbeitsbereich hochschuldidaktische Weiterbildung und Beratung in der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Und ich freue mich, dass wir heute Herrn Dr. Christoph Merkelbach bei uns begrüßen dürfen, der sich bereit erklärt hat, mit mir sich hier zu unterhalten über das Thema, was ist denn, wenn wir internationale Studierende haben, wie können wir herausfinden, ob es eher ein fachliches oder ein sprachliches Problem ist, wenn irgendwas nicht verstanden wurde. Herr Merkelbach ist Leiter des Zentrums für interkulturelle Kompetenz hier an der TU Darmstadt und auch Geschäftsführer des Sprachenzentrums. Und er beschäftigt sich mit Mehrsprachigkeit, interkultureller Kommunikation und Fachsprachen. Also das heißt, er ist genau auf diesem Thema Expert und er hat auch lange in asiatischen Ländern gelebt, so er kennt auch beide Perspektiven, denke ich.
Ja.
Das heißt, das ist wirklich ein Glück, dass wir ihn heute hier bei uns interviewen können. Wir haben, die Frage ist uns eigentlich auch schon in Seminaren in der Hochschuldidaktik begegnet, deswegen kamen wir auf die Idee, das mal zum Thema hier im Didaktik-Lunch zu machen. Also wenn wir Studierende in der Lehrveranstaltung haben, deren Erstsprache nicht die Sprache der Lehrveranstaltung ist. Also wir haben ja Lehrveranstaltungen in Deutsch und Lehrveranstaltungen in englischer Sprache, vielleicht sogar noch weitere Sprachen. Auf jeden Fall, wenn es nicht die Erstsprache dieser Studierenden ist, dann kann ja das Problem auftreten, dass wir stellen ihnen vielleicht eine Frage oder es ist eine Prüfungsfrage und es kommt keine Antwort oder die Antwort ist nicht richtig und dann sind wir manchmal nicht sicher als Lehrende, haben Sie mich jetzt überhaupt richtig verstanden? Haben Sie die Frage richtig verstanden? Oder können Sie nicht antworten, weil Sie das vorher nicht verstanden haben, was ich versucht habe zu vermitteln? Also liegt es am Sprachverständnis oder liegt es am Verständnis des Inhaltes? Und ja, wie kann man sowas rausfinden? Kann man sowas überhaupt rausfinden? Und wenn ja, wie?
Ja, es ist gar nicht so einfach, sowas rauszufinden. Man muss schon gucken, dass man relativ viel in der Kommunikation mit dem Studenten bleibt, dass man also einfach auch nachfragt. Man muss sich trauen, nachzufragen. Das Problem ist natürlich dabei immer gerne, wie man nachfragt. Was wir ganz gerne machen, ist, dass wir zum Beispiel die Frage, die wir vorher gestellt haben, und da kommt eine Antwort, von der wir nicht wissen, ist es ein sprachliches Problem oder eher ein inhaltliches Problem, dass man dann die Frage paraphrasiert wiederholt. Und das ist eigentlich ein weiteres Problem, was wir aufbauen, weil nämlich dann plötzlich ein neuer Satz kommt, eine neue Grammatik kommt, neue Wörter kommen. Also dann haben wir wieder eine neue Hürde aufgebaut. Das heißt, der Lerner oder der Student weiß in dem Moment erstmal gar nicht, ist das dieselbe Frage, die gestellt wird? Wird mir jetzt gerade geholfen? Oder ist es eine weitere Frage, die auf mich zukommt? Also wir müssen schon, das wäre eine ganz gute Sache, wenn man also merkt, so der eiert rum, dass man die gleiche Frage mit denselben Worten nochmal wiederholt. Wir Menschen haben den Vorteil, wir haben so eine sogenannte phonological loop, eine phonologische Schleife. Wir können mit ein bisschen Training gerne mal bis das, was wir vor anderthalb Minuten gesagt haben, können wir nochmal genau wiederholen. Das ist also jetzt keine große Übung, kann man ein bisschen einüben, das zu machen. Ansonsten, wenn die Antwort kommt, wir uns nicht sicher sind, ob es sich hier um ein sprachliches Problem handelt oder um ein inhaltliches Problem, müssen wir auch nochmal berücksichtigen, aus was für einer Kultur kommt dieser Mensch, dieser Student. Ist es für ihn üblich, in einer großen Gruppe Fragen zu beantworten? Ja oder nein? Ist es für ihn üblich, in einer fremden Sprache überhaupt irgendetwas zu sagen? Kann er das? Also gerade im asiatischen Raum wird sehr viel Wert auf rezeptive Kenntnisse gelegt, gar nicht mal so sehr auf die produktiven Sprachkenntnisse. Und wenn man jetzt plötzlich dazu verurteilt wird, vor einer großen Gruppe in einer fremden Sprache etwas zu sagen, wird das schon mal ganz schwierig. Ich habe mir dazu mal ein Beispiel rausgesucht, ein ganz simples. Sie sprechen ja alle Englisch. Ja? Überhaupt kein Problem. Gut. Wenn der Igel Gefahr spürt, rollt er sich ein. Bitte übersetzen Sie das mal auf Englisch.
Oh, das vielleicht noch
mal wiederholen? Ja, danke, das war schon mein erster Punkt.
Ich war so entspannt hier. Ja.
Wenn der Igel Gefahr spürt, rollt er sich ein.
So, when the
Das war jetzt gemein. Genau.
Ich hab nichts gehört.
Ja.
Ist frightened?
Ja.
It rolls. It's wings or something? I don't know.
Es wird schwierig. Also ich meine, am Deutschen haben wir jetzt alle als Muttersprachler diesen Satz relativ einfach so mitgenommen und uns gar nicht viel Gedanken darüber gemacht. Aber in dem Moment, wo man so einen Satz plötzlich auf einer anderen Sprache wiedergeben muss, wird es leicht schwierig. Also Hedgehog war schon mal ein Problem. Dann der nächste Satz, seine spitzen Stacheln richten sich sofort auf. Für uns alle völlig verständlich. Jetzt haben wir für Stacheln, haben wir Sting, Barb, Spike, Stinger, Thorn, Prick, Pricker, Quill. Welches Wort stimmt jetzt überein?
Well, I would say I have several options.
No, it's only one option is possible.
Yeah. So I have no idea actually.
No idea. Es wäre in dem Fall, wäre es Quill. Das Problem ist, dass man also plötzlich etwas wiedergeben muss und wir haben im Sprachunterricht eigentlich eher Umgangssprache gelernt. Wir haben im Sprachunterricht, wenn man so diesen kommunikativen Ansatz über die Jahre hin verfolgt, eher so dieses Basic Interpersonal Communication Skill. Auf dem Niveau von C1 oder B2 fängt man langsam an, sich mit Cognitive Academic Language Skills, mit CALP zu beschäftigen. Und auf B2-Niveau geht man davon aus, dass man in der Lage ist, Wissen, was man bereits hat, in der Fremdsprache zu verstehen. Jetzt sitzen wir hier in der Uni und wir würden nicht hier sitzen, wenn wir dieses Wissen schon hätten. Also wir wollen neues Wissen haben. Wir gehen davon aus, dass die ganzen Studierenden C1 haben. Teilweise ist die C1-Prüfung aber auch schon 2-3 Jahre zurück. Die hat halt kein Verfallsdatum. Man hat also gerne über ein paar Jahre was vergessen. Und auch hier bei C1 ist es natürlich immer recht schwierig, dass man plötzlich in dieses CALP-Niveau, also Cognitive Academic Language Proficiency, dass wir da hinkommen. Also was wir in der Umgangssprache mal als Fachsprache bezeichnen. Und gerade Fachsprache an der Uni, das hatte ich dir eben erzählt, ist natürlich so ein großes Thema. Jeder Professor, jeder Lehrende ist der Meinung, dass er Fachsprache benutzt. Nee, tun sie nicht. Wir wissen seit den 80er Jahren, dass sie in Umgangssprache lehren und zwischendurch immer mal so ein paar Fachwörter reinpacken. Genauso wie ich jetzt komplette Umgangssprache spreche und zwischendurch auch irgendwelche Jokes machen kann oder mal einen Hinweis machen, können Sie mal die Tür zumachen da hinten, er dreht sich auch schon um. Das genau geht bei einem Fremdsprachenlerner alles in denselben kognitive Ebene herein. Er kann nicht unterscheiden. Er kann den Lautstrom nicht unterscheiden, ob ich jetzt einen impliziten Sprechakt mache, oh, ist das warm hier, oder irgendeine Referenz mache, was heute Morgen in der Zeitung stand, dass zum Beispiel Sarkozy heute festgenommen worden ist wegen Betrug. Das geht aber jetzt, hat nichts mit meinem eigentlichen Vortrag hier zu tun. Das können Sie beurteilen, weil Sie auf dem Laufenden sind, was hier in dieser Gesellschaft passiert. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass diese Inhalte, die ich gesagt habe, alles in verschiedenen Farben sind oder auf verschiedenen Ebenen, wenn ich das fachliche Rot habe, dann habe ich irgendwo mal Grün und Blau und Gelb. Das geht aber alles in einem Lautstrom vonstatten. Und ich rede keine Fachsprache. Auch wenn das viele professorale Kollegen immer behaupten, dass sie das tun, aber wir haben Untersuchungen gemacht, dass das meistgebrauchteste Wort in einer Vorlesung und genau ist. Hören Sie mal zu, wie häufig die Leute genau sagen. Das ist das meistgebrauchteste Wort in der Vorlesung. Genau. Da muss man natürlich jetzt mal gucken. Ich hätte noch ein kleines Beispiel, was ich mal anschreiben darf.
Da sind also Stifte.
Stifte sind hier, genau. Lesen Sie die Tückerei-Wörter doch mal bitte.
Gleichstrom, Wechselstrom, O-Strom. Das könnte auch O-Strom sein.
Könnte auch O-Strom sein, ne? Ostrom. Ja, genau. Das sind einfach diese sprachlichen Hinderlichkeiten. Deutsch ist eine unlogische Sprache. Ja?
Ostrom.
Jeder sagt Betäubung, Betübung. Ne? Was ist bitte eine Betübung? Betübung. Ein Kardinal überlebt seine Operation ohne Betäubung durch eine Betübung. Wir haben also unsere Folien, wir schreiben was an die Tafel. Es sind immer wieder neue Hindernisse, die aufgebaut werden. Auch die Idee, sag ich mal, dass die Leute das verstehen auf C1-Niveau, ist recht schwierig, weil wir sprachlich immer durch die ganzen verschiedenen Niveaus gehen. Also wir sprechen Umgangssprache vermischt mit Fachsprache. Uns ist selten selber bewusst, was unsere Fachsprache ist. Was für Fachwissenschaftler haben wir hier? Okay, wir haben hier IT. Irgendwie könnten Sie Ihre Fachsprache erklären? Was macht Ihre Fachsprache aus? Wer kann das machen? Also Pädagogen, was machen Sie?
Chemie.
Chemie. Können Sie Ihre Fachsprache erklären?
Können Sie Ihre Frage präzisieren?
Können Sie Ihre Frage präzisieren? Wie würden Sie die chemische Fachsprache, also Sie beobachten sich selber beim Sprechen und wann sagen Sie, das ist Fachsprache?
Die Fachsprache ist eine Verkürzung von Zusammenhängen häufig.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, wir vermischen sehr oft Laborjargon mit chemischer Fachsprache.
Genau, also da haben wir eine Vermischung wieder zwischen Laborjargon, chemischer Fachsprache. Es ist eine Verkürzung. Wir benutzen ganz häufig keine korrekten Sätze. Wir arbeiten viel mit Ellipsen. Also wir lassen gerne mal in der Vorlesung, in der Lehrveranstaltung, lassen wir zum Beispiel auch Verben weg. Wir lassen aber auch gerne so, kommt der Igel durch den Garten, fütter ich ihn. Dann habe ich das Wenn weggelassen. Wenn der Igel durch den Garten kommt, fütter ich ihn. Das ist aber in der Fachsprache ganz typisch, dass ich zum Beispiel so Sachen einfach weglasse, dass also gerade bei den Nebensätzen die Signalwörter, die für einen Fremdsprachler wichtig sind, gerne mal wegfallen. Die brauchen wir in der Fachsprache nicht. Nur wenn wir die Fachsprache nehmen, um Fach zu unterrichten und unser Gegenüber das Fach, weder das Fach noch die Sprache richtig versteht, haben wir ein Problem. Das heißt...
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja eigentlich so, als würde es gar nicht funktionieren können.
Nee, es funktioniert, nur wir müssen halt ein Stück sprachensensibel von uns aus daran gehen und müssen zum Beispiel einfach überprüfen, ist es jetzt ein sprachliches Problem oder ist es ein fachliches Problem? Und das kann ich durch Rückfragen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, Sie haben gemeint, dass Ihre Fachsprache sich besonders dadurch auszeichnet, dass Laborsprache oder Laborjargon mit der richtigen Fachsprache zusammengemischt wird. Können Sie zum Beispiel überprüfen, dann würden Sie jetzt sagen ja oder nein. Und
okay, aber wenn sie jetzt nicht geantwortet hätte?
Wenn sie nicht geantwortet hätte, dann...
Wie hättest du dann reagiert? Weil das ist ja der Fall, der mich eigentlich interessiert.
Okay.
Sie antwortet nicht oder sie stammelt so ein bisschen rum und jetzt weißt du nicht, liegt das daran, dass sie deine Frage nicht verstanden hat? Oder kann sie das fachlich nicht beantworten, weil sie gar nicht weiß, was Fachsprache ist?
Dann würde ich mich doch bemühen, erstmal zu fragen, gibt es ein sprachliches Problem? Das ist völlig in Ordnung. Das kann man am Anfang einer Lehrveranstaltung auch aushandeln mit den Studenten und Studentinnen, dass man sagt, okay, wenn ich Fragen stelle und sie können nicht antworten, möchte ich erstmal wissen, ob es ein sprachliches Problem ist oder ob es ein inhaltliches Problem ist. Sie müssen mir Feedback geben. Ich bin ja nicht, stehe ja nicht hier, weil ich so schön oder so hübsch oder so intelligent bin. Doch, weil ich so intelligent bin, ja. Aber die anderen Sachen sind trivial. Nur wir müssten am Anfang bemühen, uns in diesen Kursen eine Art von Metasprache zu entwickeln oder eine Art von Regeln entwickeln, wie wir miteinander umgehen können. Und das wird ganz häufig im Fachdiskurs einfach vergessen, weil man im Semester direkt anfängt, so zu unterrichten und das ist ganz toll. Und gerade die erste Woche sollte man eigentlich vielleicht überlegen, dass wir uns gemeinsame Regeln auferlegen. Wir sagen, okay, wie gehen wir damit um, damit ich als Lehrender sicher sein kann, dass sie verstehen, sprachlich, aber auch inhaltlich verstehen. Das Problem ist ein Stückchen mit dabei, dass häufig die Studierenden inhaltlich das verstehen, dann aber sprachlich scheitern und dann der Meinung sind, dass sie es inhaltlich auch nicht verstanden haben. Aber es ist ihre Aufgabe als Lehrende, das herauszukriegen, also durch gezielte Rückfragen. Man muss also diesen Kommunikationskanal offen halten und mit ein bisschen Übung. Das geht nicht durchs komplette Semester so durch. Wenn man das ein, zwei Mal geübt hat mit der Gruppe, dann ist das auch relativ selbstverständlich für die Gruppe zu sagen, Moment, können Sie das nochmal wiederholen? Das ging jetzt gerade sprachlich zu schnell. Oder Moment, das habe ich inhaltlich nicht verstanden. Wenn wir mal ehrlich sind, wir schauen uns unsere deutschen Studenten an, die machen das ja auch nicht. Oder ganz selten. Also bei mir passiert das seltener, dass irgendjemand sagt, Moment, Herr Merkelbach, aber das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Da gibt es ein, zwei, drei Ausnahmen, die das regelmäßig machen, das ist gut. Die anderen aber eher nicht. Und bei denen weiß ich ja auch nicht, ist das sprachlich oder ist das ein inhaltliches Problem?
Also wenn ich jetzt mich in diese Position reinversetze, ich bin jetzt vielleicht einer von wenigen Studierenden, deren Erstsprache das nicht ist. Ja. Dann habe ich ja natürlich auch Angst, dass ich die anderen aufhalte, wenn ich frage, können Sie das nochmal langsamer sagen oder ich habe sprachlich nicht verstanden. Also traue ich mich das dann, wenn ich das Gefühl habe, die anderen aufzuhalten?
Ich denke schon, wenn der Lehrende das klar macht, dass wir hier alle mitnehmen. Also ich denke, da liegt einfach eine Verantwortung auf der Seite der Lehrenden, da zu sagen, dass wir die Leute mitnehmen wollen. Und dass man halt auch entsprechende Gruppenarbeiten zum Beispiel machen kann oder Partnerarbeiten machen kann, dass man also einfach didaktische oder methodische Bausteine einfügt, wo man gegenseitig auch wieder Wissen überprüfen kann. Wo also auch nicht dieser Stress plötzlich da ist, ich muss plötzlich vor 20 Leuten oder vor 30 Leuten hier reden. Diesen Stress darf man nicht vernachlässigen, also von mehreren Leuten zu reden, ist immer Stressfaktor. Ich meine, Sie unterrichten hier alle. Erinnern Sie sich, als Sie das erste Mal unterrichtet haben, wie das so war, plötzlich vor 30 Leuten zu stehen und irgendwie was zu erklären, was Sie vielleicht selbst nicht so hundertprozentig gewusst haben? Also ich erinnere mich daran, wo ich zum ersten Mal das Perfekt erklärt habe und ziemlich gedacht habe, um Gottes Willen. Ich habe mich da zwei Tage mit beschäftigt und dann sollte ich das plötzlich in 5 Minuten erklären. Das war schon so. Ne? Und das kann man anders vorbereiten. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, was will ich heute unterrichten, was ist mein Lehrziel, dann kann ich entsprechende Übungen dazu machen, kann da in Kleingruppen diese Übungen machen lassen, übrigens auch bis 500 Leute. Also Klassengröße ist hier irrelevant in dem Sinne. Und dann gehe ich einfach als Lehrender rum und gucke, wo ich unterstützen kann. Kann dann auch gleichzeitig wieder einsammeln, wo gab es Probleme. Kann also sprachlich scaffolden, also so ein Gerüst machen, die unterstützen, kann die aber auch inhaltlich unterstützen. Dann komme ich am Ende aus dieser Gruppenarbeit zum Beispiel heraus und weiß zum Beispiel, wo ich nochmal erklären muss. Hm. Das hat sich für mich immer als recht tragbar erwiesen, diese Variante.
Also ich würde natürlich zustimmen, das würden wir in unseren hochschuldidaktischen Seminaren auch empfehlen. Da gibt es dann aber noch ein kleines Problem, was ich sehe, die Studierenden, deren Erstsprache das ist und die sich sicherer fühlen, könnten andere vielleicht auch dominieren. Also die sprechen einfach schneller und leichter und dann kann es sein, dass ich als internationaler Studierende dann auch wieder da sitze und nichts sage.
Ja, aber es kommt darauf an, wie man so eine Gruppenarbeit auch anleitet. Also ich denke, man kann den Leuten, die Muttersprachler sind, die viel einfacher und schneller reden, da auch eine andere Rolle zukommen lassen in der Gruppenarbeit, in der Partnerarbeit. Man kann denen aber auch, also das ist auch ein Problem, was deutsche Studenten haben. Sie denken ganz häufig, unsere ausländischen Kommilitonen sind alle ein bisschen dumm. Sind sie aber nicht, sondern es ist wirklich ein sprachliches Problem ganz häufig, was da ist. Mhm. Und dass man sich da einfach mal zusammensetzt und das muss ich als Lehrer, ja wie ein Dirigent beim guten Orchester, irgendwie dirigieren.
Das heißt, ganz konkret würde ich sagen, bitte achte darauf, dass jeder...
Dass jeder was zu sagen hat, dass jeder auch zu Wort kommt und dass man den anderen auch zum Beispiel ausreden lässt. Es gibt Feedback-Regeln, die wir in unseren Seminaren benutzen. Genau diese Feedback-Regeln kann ich halt auch irgendwie probieren, für den Unterricht zu machen. Es wirkt erstmal, dass das langsamer vonstatten geht. Es geht aber schneller vonstatten. Im Endeffekt, also in the long term, im gesamten Seminar, kommen wir dann besser zu unserem endgültigen Ziel an. Mhm. Und eine weitere Variante ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich vorlesungsartige Formate habe, ich will jetzt nicht Vorlesungen sagen, aber vorlesungsartige Formate haben, dass ich die halt durch verschiedene Visualisierungen vorher unterstütze. Dass ich also gleichzeitig die Möglichkeit gebe, dass PowerPoints da sind, die entsprechend visualisiert, also keine Textwüsten, sondern dass Sachen entsprechend visualisiert sind, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, wann fördere ich welche Sachen ein oder wann fordere ich welche Sachen ein. Und bei PowerPoints halt irgendwie auf Zumutungen, Animationszumutungen verzichte. Sondern, dass derjenige, der sich so eine PowerPoint-Folie anschaut, die komplett im Zusammenhang erfassen kann und dann auch zuhören kann. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, die ich hatte, als ich Krankenpflege gelernt habe. Die, während sie erzählte, schrieb sie was anderes an die Tafel. Also die Hand und der Kopf waren unterschiedliche Lebewesen. Und am Ende stand ein perfekter Tafelanschrieb da, der war perfekt. Den konnte ich 8 Jahre später noch komplett, wusste ich, in welchem Zusammenhang das wo steht. Die machte also brillante Tafelbilder, diese Frau. Aber sie erzählte zur selben Zeit was komplett anders, was uns im Unterricht als Muttersprachler komplett überfordert hat. Und das ist das, was ganz häufig passiert bei Fremdsprachlern auch, dass hinten in der PowerPoint völlig andere Sachen stehen und dass diese PowerPoints auch nicht für sich stehen können. Schauen Sie sich bitte Ihre eigenen PowerPoints an, nehmen die mal aus dem Zusammenhang raus und gucken die sich in einem halben Jahr, ist ja Ihr Thema, ist ja dein Thema, nochmal an und sagen, was wollte ich eigentlich damit sagen? Was soll das? So eine PowerPoint-Folie sollte für sich als Information irgendwie auch in oder relativ losgelöst von dem Zusammenhang erstmal stehen, dass man noch erkennt, worum geht es. Und das würde einfach unterstützen beim Lernen.
Ja, das leuchtet ein. Bevor ich weiterfrage, vielleicht haben Sie schon Fragen. Ja, Herr Weyen.
Sie sprechen verschiedene Kommunikationsszenarien an, die man vielleicht auch jeweils einzeln mal beleuchten könnte. Vorlesung habe ich rausgehört, Vorlesungsformat, Gruppenarbeit und persönliches Einzelgespräch. So
ja.
Was jetzt Vorlesung angeht, also meine persönliche Erfahrung ist, dass da Vorlesungsaufzeichnungen sehr, sehr hilfreich sind.
Genau.
Dass die Leute eben sich das hinterher noch beliebig oft auch langsam anhören können und dann auch gegebenenfalls Nachfragen stellen können.
Genau.
Also erstmal, vielleicht, ich glaube, Sie haben einen Punkt noch nicht so ganz angesprochen. Die Leute müssen sich erstmal bewusst werden, dass sie es nicht verstanden haben. Man neigt dazu,
ja,
etwas hineinzuinterpretieren in das, was man gehört hat und dann zu glauben, man hätte es verstanden. Und dann kommt man natürlich auch nicht auf die Idee, nachzufragen und sich zu melden und zu sagen, ich habe es jetzt nicht verstanden,
genau,
sprachlich nicht verstanden oder inhaltlich nicht.
Ja, das ist dieses Symptom dieser spontanen Sinngebung, die man hat, weil man denkt, man hat es verstanden, gibt dem Ganzen Sinn, aber deswegen bin ich also für so multimodale Unterstützung, dass ich also schon gucke, also Naturwissenschaften bieten sich halt viele Verbildlichungen an oder Visualisierungen an, wo man da halt, glaube ich, unterstützen kann. Und wie gesagt, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man dann, wenn man jetzt Neues unterrichtet hat, also auch immer so kurze Schleifen einfügt, so zu überprüfen, das Verständnis überprüfen. Ich kenne es aus dem normalen Wortschatzunterricht, dass ich den Leuten irgendwas erkläre an Wortschatz und dann sind sie plötzlich alle ganz glücklich und dann kommen dann so Böllenfalltor, war für viele unserer Studenten dieses Restaurant da oben. Also das war nicht, das war nicht diese Station oder das Stadion, das war dieses Restaurant. Die haben also geschrieben, ich gehe ins Böllenfalltor und bestelle einen Schnitzel. Und ich sage, einfach spontane Sinngebung, wo wir natürlich auch erstmal drauf kommen müssen, dass das irgendwie verschoben ist. Aber dass wir halt immer wieder nachfragen, irgendwie in kürzeren oder längeren Diskursen oder auch die Möglichkeit geben, durch entsprechend vorbereitete Papiere, da klar zu machen, ist es verstanden, ist es nicht verstanden.
Ja gut, in den MINT-Fächern ist es ja eher üblich, dass man dieses Verständnis hinterher herstellt bzw. abprüft durch die Übungsaufgaben.
Ja.
Da merken dann die Leute, dass
genau,
sie es auch nicht verstanden,
ja,
haben. Das andere also Thema persönliche Gespräche, muss ich sagen, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass man da doch irgendwie immer zu Potte kommt. Man kriegt ja mit, ob derjenige nur gebrochen Deutsch,
genau,
spricht und sich sehr zurückhaltend verhält und kann dann darauf eingehen. Und wenn derjenige Englisch kann, dann kann man auch auf Englisch ausweichen. Dann hat man Augenhöhe sprachlich.
Ja.
Gut, wenn dann jemand aus dem frankophonen Bereich kommt, wird es dann sicherlich nicht nur für mich schwierig. Aber also bei diesen beiden Formaten, Vorlesung und persönlichen Gespräch, sehe ich schon eigentlich ganz gute klarzukommen?
Also im Seminar, in unserem klassischen Seminar, ist es halt wirklich wichtig, dass wir einerseits wirklich die Regeln für dieses Seminar aufstellen. Also unsere ausländischen Kommilitonen kommen ins Seminar, die haben noch nie ein Seminar gehabt. Die wissen nicht, also unter dem Stichwort Hidden Curriculum, verstecktes oder heimliches Curriculum, die wissen nicht, was von ihnen erwartet wird in einem Seminar. Sie wissen auch nicht, welche Sprachhandlungen erwartet werden. Also wir widersprechen jetzt mal einfach irgendeinem Argument, dem stimme ich nicht zu oder dem widersprechen. Ja, dann ist aber das Problem, viele von den Studierenden kriegen nicht mit, was für eine Sprachhandlung mache ich jetzt. Also gerade so performative Verben, ich erkläre das, dass klar ist, aha, jetzt kommt eine Erklärung. Oder ich widerspreche dem Argument von so und so. Dann weiß, aha, jetzt kommt ein Widerspruch. Also diese Sprechakte, die wir in der Regel machen, sind in der Regel implizit. Also die Feststellung, ich muss sie jetzt mal den Kakao ziehen, den Suppe nehmenden, wie gesagt, das stört jetzt, dass er da Suppe nimmt, ist eine Feststellung. Ist aber keine Feststellung, ist eigentlich ein Sprechakt an ihn gerichtet gewesen, können Sie bitte damit aufhören. Ist völlig, völlig easy, also war jetzt nur das Beispiel. Ja. Das ist das Problem, dass die Sprechakte, die wir ganz häufig machen, überhaupt nicht klar sind. Weil Sprechakte in anderen Sprachen auch anders formuliert werden, zum Beispiel. Die können wir aber nicht können. Das heißt, wir müssen also wirklich uns überlegen, was mache ich gerade? Wenn ich zum Beispiel auch sage, kritisieren Sie. Kritisieren bedeutet im Englischen discuss the problem, ponder the problem. Im Asiatischen, in allen asiatischen Sprachen, die ich kenne, ist das Wort kritisieren, peeping, also übersetzt trash the author. Also sag einfach, der ist scheiße. Ganz klar, richtig, das ist total schlecht. Es geht nicht darum, was wir unter kritisieren verstehen, also Vor- und Nachteile raussuchen. Das heißt, wir müssen also hier auch erklären, was erwarten wir als Lehrende eigentlich in einem Seminar. Wir hatten beim letzten Mal, als ich hier zum chinesischen Lernenden war, hatten wir auch dieses Beispiel, dass irgendein Architekt, der hier bei uns im Architekten sagte, ja, die schreiben nie, was ich will, was sie schreiben. Dann habe ich doch gesagt, soll er ein Beispiel geben? Dann sagte er, naja, sie sollen halt einen Vortrag über Corbusier machen. Und dann erzählen die mir, wann der geboren ist, wann der gestorben ist und wie viele Kinder der hatte und weiß ich, welche Häuser der gebaut hatte. Dann habe ich gesagt, ja, was wollen Sie denn? Ja, dann hat er mir erklärt, er will halt wissen, welchen Einfluss Corbusier auf die moderne Architektur und so weiter hatte. Und ich sage, warum sagen Sie das nicht? Unsere Arbeitsstellungen, unsere Arbeitsaufgaben haben einen wahnsinnig großen Subtext. Und diesen Subtext, der ist nicht in anderen Sprachen nicht klar. Das heißt, wir müssen uns angewöhnen, expliziter zu reden, was wir eigentlich wollen. Also nicht einfach, was sagt uns der Autor? Kennen Sie vielleicht alle aus Ihrem Deutschunterricht noch diese Frage, was meint der Autor hiermit oder so, sondern wirklich genau explizite Fragen stellen, die auch nicht mehrdeutig sind. Also genau formulieren. Also wie ist der Einfluss von Corbusier auf die moderne Architektur? Nehmen Sie Rücksicht auf Architekten A, B, C und D in Darmstadt. Das wäre eine genaue Beschreibung des Ganzen. Lehrende in anderen Ländern haben einen anderen Subtext.
Ich muss lachen über das Wort, nehmen Sie Rücksicht. Ja, ja. Das könnte auch schon wieder missverstanden werden.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Dankeschön, dass Sie darüber lachen. Unsere lieben Funktionsverbgefüge. Wir haben, nehmen Sie Rücksicht. Ja, wo nehme ich die denn? Nehmen Sie ein bisschen Rücksicht oder so? Ja, wo nehme ich die denn? Das ist ein Problem. Unsere metaphorischen Gespräche, die wir teilweise finden, der fühlt sich wohl wie ein Pudel, weiß ich, fühlt sich wohl wie ein Pudel. Man selber die Metaphorik, das ist des Pudels Kern, die kann von Ihnen schon keiner mehr entschlüsseln. Wer wusste von Ihnen, dass Pudel ein gefährlicher Jagdhund war? Aber das ist genau wenige Leute wissen. Sonst stellt man sich irgendwie sowas Nettes wie Jakobs Sisters mit Parfüm vor oder so. Ne? Hat nichts mit Pudel und nichts mit gefährlich zu tun. Also diese metaphorischen Redensweisen fangen an. Funktionsverbgefüge. Etwas zur Disposition stellen. Stellen, ja, wo stelle ich, was ist denn Disposition stellen? Eine Frage stellen, wo stelle ich die denn jetzt hin, die Frage? Ich meine, gerade diese Verben, das sind einfache Gebrauchsverben, die aber nur klar werden in dem Moment, wo sie mit dem Nomen zusammenkommen.
Samin.
Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt aufgreifen, den hatten Sie vorhin kurz schon angesprochen. Das war, dass deutsche Studierende manchmal international Studierende für dumm halten, weil sie eben glauben, das ist ein sprachliches Problem, obwohl es eigentlich ein sprachliches Problem ist. Ich würde gerne nochmal fragen, ob Sie vielleicht Empfehlungen haben für Lehrende. Wir erleben das im Master häufig, dass es eben, da sind ja gut eingespielte deutsche Studierende, würde ich mal sagen. Selbst die internationalen Studierenden sind schon sehr angedeutscht. Wir haben den Bachelor schon hinter uns, jetzt sind sie im Master angekommen. Und jetzt kommen da internationale Studierende dazu, neu tatsächlich. Da ist das durchaus berechtigt, dass es häufig auch noch beides ist. Es ist sowohl ein Sprach- als auch noch ein Fachproblem, weil wir eben noch nicht ganz in der Fachkultur angekommen sind. Das dauert auch alles. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn es dann um Gruppenarbeit geht, was im Master ja noch viel verbreiteter ist, als was noch im Bachelor ist, dass kleine Projekte ausgearbeitet werden oder so, man häufig den Eindruck hat, oder es real auch passiert, dass die internationalen Studierenden, die neu sind, die Reste bleiben. Also
ja.
Da kann ganz im Gegenteil sogar wirklich Beschwerden kommen mit, das hält uns auf, wir sind doch schon eine bestehende Gruppe, wir sind schon eingearbeitet, der versteht das nicht, mal dahingestellt, was da unterstellt wird. Und man dann immer als Lehrende natürlich auch dann die Frage stellt, ja, hält das wirklich auf? Gebe ich da einen Nachteil in die Gruppe? Wie furchtbar, dass man so denken muss. Und gibt es da vielleicht Ideen oder Empfehlungen, die man Lehrenden geben kann, um da eben auch Vorurteile oder auch reale Verständigungsprobleme eben vielleicht zu verringern?
Also an den Vorurteilen können wir erstmal gar nicht so arbeiten. Wissen wir beide ja relativ gut, die sind da. Und also ich denke, wir müssen halt ganz häufig auch einfach unsere Gruppenarbeiten, die wir machen, den Subtext da bitte auch nochmal erklären. Gruppenarbeiten ist etwas, was ganz typisch TU Darmstadt ist. Die Gruppenarbeit TU Darmstadt findet nicht so statt an TU Berlin, findet nicht so statt an Humboldt Berlin oder hier an der HDA. Also diese Spielregeln muss man einfach anfangs festlegen. Und dadurch verringert man den Aufwand, der nachher durch solche Beschwerden kommt, einfach ganz stark. Also am Anfang, viele Lehrende empfinden das als sehr lästig, die Spielregeln des Spiels festzulegen, weil sie der Meinung sind, Lehren ist Lehren. Oder Lernen ist Lernen, ist es nicht. Es mag zwar jetzt aus der theoretischen Sicht konstruktivistisch wunderbar schön stimmen, dass Lernen Lernen ist, aber die ganzen Lernstrategien, die Leute mitbringen, die Lerngewohnheiten, die Lerntechniken sind unterschiedlich. Und wenn ich die von vornherein auch wirklich thematisiere und sage, okay, wir machen als erstes einmal eine Rollenverteilung. Wer übernimmt welche Rolle? In den Gruppen, die bestehen, ist immer sofort klar, wer welche Rolle macht. Es ist immer klar, der Jock hat die Rolle, nachher hier vorne rumzustehen und alles zu präsentieren. Und der Nerd, der macht das dann am Computer und so weiter. Und dann diejenigen, die einfach neu in der Gruppe sind, haben immer ein Problem. Das sind immer die am Ende. Und da muss man halt gucken. Und ich würde auch zum Beispiel ganz häufig in dem Falle einfach am Anfang sagen, so, und dann machen wir das Ganze jetzt mal auf Französisch. Oder auf Englisch. Ich meine, wir haben ja eben schon mal gesehen, bei diesem super Beispiel, es fing ja schon mit Igel an, ne? Also Hedgehog oder Porcupine, war es nicht doch Porcupine, ne? Also Porcupine ist auch so ein Tier, so ein völlig anderes, ein Stachelschwein, ne? Aber muss man auch immer drauf kommen. Aber das mal wirklich in einer fremden Sprache zu machen, ne? Also da wird es problematisch und dann fällt den Leuten auch auf, dass sie mal komplexe Zusammenhänge in einer Fremdsprache zu formulieren. Das ist ganz toll. Wir machen das ganz häufig, wenn wir Lehrerweiterbildungen machen, dann unterrichte ich die erste halbe Stunde immer gerne auf Chinesisch. Komplett auf Chinesisch. Und ich sage Ihnen, Sprachenlehrer sind nach 10 Minuten sowas von genervt und sowas von unerträglich. Sprachenlehrer, deren tägliches Geschäft es ist, Sprache zu lernen, können nicht damit umgehen, dass sie sich eine halbe Stunde irgendjemand mittelalterlich nach irgendeiner Sprache anhören mussten, der ihnen was beibringen will, in dieser fremden Sprache. Und genau diese Erfahrung mal wirklich zu machen, ja, dann machen Sie das doch ganz immer auf Französisch. Erklären Sie mir doch bitte mal Ihren ich sage mal, Chemie irgendwas, H2SO4. Machen Sie das mal bitte, wie das zusammenkommt, auf Französisch. Wir haben alle in der Schule ein bisschen Französisch gelernt und würden wahrscheinlich auch relativ problemlos alle B2 auf Französisch nochmal schaffen oder eine andere. Da merkt man, es wird schwierig. Es wird echt schwierig, das in einer fremden Sprache zu machen. Und dieses Bewusstsein, dass das Wissen, dass man das Wissen nicht versprachlichen kann, ist vielleicht mal eine ganz lehrsame Erfahrung.
Nein. Herr Bayer hat da noch eine Frage.
Ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar, ich habe auch eine Zeit in Australien, habe ich vielleicht tätig in Australien als Dozent, dieselben Lehrveranstaltungen wie hier, Anfängervorlesungen, mit sehr, sehr hohem Anteil an internationalen Studierenden aus Südostasien, die extra, also die keine, die vorher nie im angelsächsischen Land gelebt haben. Und ich denke, es ist nicht nur meine Erfahrung, dass das dort, also nicht nur in Australien, sondern generell in angelsächsischen Ländern, in Immigrationsländern, sehr viel besser funktioniert als hier in Deutschland. Erst Frage 1, sehen Sie das auch so? Und wenn ja, Frage 2, wo sehen Sie das?
Was machen die anders?
Also Grinsen haben Sie gesehen, ich sehe das auch so, ja. Ich denke, wir haben schon einen ganz starken deutschen Bildungsduktus. Universität, wie sie hier funktioniert, ist schon ganz stark deutsch funktioniert. Ich bin letzte Woche von einem professoralen Kollegen dieses Hauses ziemlich angemauzt worden. Ich könnte doch nicht erwarten, dass er gut forscht und gute Lehre macht. Wenn Sie das in Amerika sagen, dann wird Ihnen vom Dekan ganz schnell mal einfach gesagt, Entschuldigung, dann haben Sie einen falschen Beruf. Das steht einfach, da ist Lehre und Forschung gleichberechtigt nebeneinander und das wird auch so honoriert. Die Gründe, warum das so ist, kann ich alles verstehen. Aber wir müssen uns ein Stück mehr auch auf die Lehre konzentrieren und gucken, dass wir die Leute mitnehmen.
Da kommst du zu einem Punkt, den ich auch noch interessant finde in puncto Sprache.
Ja.
Wenn man jetzt Prüfungsfragen formuliert oder vielleicht in einer mündlichen Prüfung ist, worauf muss ich jetzt ganz konkret achten, wenn ich solche Fragen formuliere, damit ich keine Nicht-Erstsprachlerinnen benachteilige?
Also ganz konkret würde ich vorschlagen, dass wir erstmal probieren, das Ganze grammatisch in einfachen Sätzen und in klaren Sätzen zu formulieren. Sprich, ich verzichte auf Funktionsverbgefüge. Sprich, ich bemühe mich möglichst auf trennbare Verben zu verzichten. Trennbare Verben sind immer wieder ein großes Problem.
Mach mal ein Beispiel.
Trennbare Verben. Es gibt eine schöne Matheaufgabe. Karim und Peter legen an 7 Tagen 350 Kilometer zurück. Wie viele Kilometer sind sie jeden Tag im Durchschnitt gefahren? Hat jeder von Ihnen jetzt im Kopf ausgerechnet? 50. Jeder Nicht-Muttersprachler sagt 100. Warum? Legen zurück, also hin und zurück. 350 mal 2 durch 7. Das ist einfach ein Stolperstein, der nicht, also den wir so nicht sehen.
Okay, wie kann man jetzt die Frage formulieren mit Legen zurück?
Also wie viel fahren Sie, oder Sie fahren an 7 Tagen 300 Kilometer oder 350 Kilometer. Wie viel Kilometer sind Sie jeden Tag gefahren? Also diese literarische, ich sag mal ganz gerne, die literarischen Ergüsse sollten wir uns dabei sparen. Auch was zum Beispiel Attribute betrifft. Wir können im Deutschen Attribute vorstellen und nachstellen. Wir können Nebensätze bauen, wir können wunderschöne hypotaktische Konstruktionen bauen, gerade in Prüfungsfragen. Ich habe mal für einen Kollegen hier im Haus die Prüfung überarbeitet. Ich muss sagen, echt toll, wie man eine Frage auf 7 oder 8 Zeilen reduzieren kann. Also eine ganz lange Frage mit ganz vielen Komma und dann wieder eine Unterordnung, eine weitere Unterordnung. Was machen Sie, wenn Sie aus Sprachen kommen, die zum Beispiel Attribute nur voranstellen können? Dann sind Sie beim Lesen erstmal kräftig überfordert, dass plötzlich Attribute dahinter stehen.
Machen uns wieder ein Beispiel.
Also ich kann einfach parataktisch gleiche Sätze machen. Ich muss also nicht das Auto meines Vaters, welches er vor 3 Jahren gekauft hat, und dies unter besonderer Berücksichtigung von, das kann ich alles gleichmäßig von mir. Das ist das Auto, das mein Vater vor 3 Jahren gekauft hat. Punkt. Dieses Auto wird heute zu dem Wert von verkauft. Punkt. Also mehr Hauptsätze machen und probieren, dass man so. Das hört sich jetzt unakademisch an, aber an dieser Sprachlichkeit scheitern die Leute. Das ist nicht an der Inhaltlichkeit, das auszurechnen. oder das darzustellen. Das ist einfach an einer komplizierten Satzstruktur, die wir völlig normal sehen. Wenn wir nochmal sagen, in der Vorlesung reden wir häufig Umgangssprache oder Umgangssprache mit fachsprachlichen Termini gemischt und dann aber, sobald wir schreiben, schreiben wir ganz bildungssprachlich, fachsprachlich. Wo sollen die das plötzlich herhaben? Also man muss es dann ein Stück brechen. Ist die Frage, was will ich? Will ich, dass sie das richtig errechnen oder will ich, dass sie diese Aufgabe verstehen? Also es hat beides einen Grund, aber da muss ich daran arbeiten vorher. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die etwas können, was ich nie erklärt habe.
Ich habe da trotzdem noch eine Rückfrage zu, weil letzten Endes bilden wir sie aber aus, um in ihrem Beruf später zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mal bei meinem Ding bleibe, dann muss jemand irgendwann auch eine Verordnung lesen können, in der drin steht, wie die Grenzwerte zu bewerten sind, die er da gerade berechnet oder heranzieht. Und wenn ich den jetzt über seinen gesamten Bachelor und Master so geschule, dass der immer nur mit Hauptsätzen konfrontiert ist, ist der ja verloren.
Um Gottes Willen, das möchte ich auch so nicht verstanden haben, sondern wir müssen die Leute dahin bringen, das zu verstehen. Also wir müssen Scaffolding machen, so ein Stück dahin gehen. Also wir können nicht sagen, die können das, also friss oder stirb oder ins Wasser springen, der wird schon schwimmen lernen, sondern dass man da halt auch einfach zum Beispiel in den Vorlesungen einfach so Sachen macht oder in den Seminaren Sachen macht, okay, das ist die Frage, wie sie ist, so kann man sie vereinfachen. Schauen wir mal uns die Unterschiede an. Also es ist einfach so ein extra Arbeitsblatt, was man machen könnte, wo man sagen kann, okay, die Fragen sind so und so zu verstehen.
Mhm. Andrea hat internationale Studierende interviewt und da kam dann auch die Idee auf, ob man nicht vielleicht auch eine Probeklausur machen kann, wo man schon mal so ähnliche Fragen liest, damit man vielleicht sowas üben kann, diese Fragen zu verstehen.
Genau, das ist also, es gibt häufig Probeklausuren online, aber ich würde wirklich ein Stück weitergehen, auch diese Fragestellungen zu erklären. Dass man also eine Online-Probeklausur hat, da aber eine Annotation oder ein Paratext, also ein Text in the margins, irgendwie dazu macht und erklärt, was das bedeutet.
Wäre gut.
Ist das extra Aufwand für die Lehrenden, aber ich garantiere Ihnen, die Resultate in den Prüfungen sind nachher wesentlich besser und ich denke, das hätte auch schon einen Einfluss, dass wir unsere 40% Abbrecher bei ausländischen Studierenden da ein Stück reduzieren könnten, wenn wir uns sprachlicher bewusster wären. Also ich glaube, selbst in dem Moment, wo Sie heute hier waren, werden Sie demnächst Ihre eigenen Prüfungsfragen sich mal genauer anschauen und sagen, ist das jetzt eigentlich nötig hier, ein Genitivattribut zu benutzen, das kann ich doch genauso mit von schreiben. Kein Mensch braucht in der gesprochenen Sprache Vaters Auto, sondern wir sagen das Auto von Vater. Also, dass wir auf so Sachen verzichten. Im Geschriebenen wird das plötzlich benutzt. Ich meine, die Juristen, Paradebeispiel, jeder von Ihnen kennt den Genitiv, denke ich mal. Wann haben Sie heute einen Genitiv gebraucht? Irgendwie nicht. Und alle deutsche Studenten scheitern bei juristischen Fachtexten am Genitiv, weil sie nicht zuordnen können. Das ist erstaunlich, das ist juristisch. Ne? Aber warum machen wir es dann in diesen Prüfungen? Ne? Also ich glaube, wenn man selbstbewusst daran geht, haben wir schon mal einen Schritt nach vorne gemacht.
Meine Frage bezog sich ein bisschen auf das, was eben gesagt wurde und auf Ihre Eingangsanführung zu Kritik, beziehungsweise dem Verständnis von Kritik. Was bedeutet das, wenn ich für Fragen mit Operatoren operiere, muss ich die dann auch erklären und unterbrechen oder inwieweit kann ich davon ausgehen, dass diese Operatoren eine scheinbar klare Bedeutung haben, zu die aber unsere Schülerschaft seit Ewigkeiten schon getrimmt wurde?
Genau, also das Zweite, diese Operatoren, die sind für uns völlig klar, weil wir wissen, was das bedeutet. Also nachdenken oder etwas diskutieren, ich habe ganz häufig, wenn ich sage, Sie müssen sich dann für eine Meinung entscheiden, sage ich dann mal so einem Promotionsstudenten, dann steht dann plötzlich so, ja, ich finde diese Argumentation ganz gut, weil Frau Hufeisen das gesagt hat. Ist völlig legitim in deren Kultur, völlig legitim, bei uns nicht. Also dieses Stellung beziehen, eine eigene Meinung aufgrund von wissenschaftlichen Argumenten zu bilden, bedeutet im Thailändischen, im Chinesischen, im Japanischen, die kann ich so ein bisschen überblicken, Chinesischen sehr gut, bedeutet einfach so, was sagt man mit Bauchgefühl? Meinung gleich Bauchgefühl. also dieser Operatoren. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir also auch quasi erklären, was wir mit unseren Fragen meinen. Und da fände ich es gut, dass wir in den verschiedenen Fachbereichen vielleicht einfach so Beispielklausuren, typische Beispielfragestellungen haben. Ganz typische, um genau das zu verhindern, was Sie gesagt haben, die müssen ja nachher Experten in dem Bereich sein. Ich mache, wenn mir nachher so eine Dissertation oder Magisterarbeit da angucke, wenn die sprachlich nicht entsprechend geschrieben ist, dann bewerte ich das auch entsprechend. Die vertreten mein Fach im Endeffekt. Aber ich muss sie halt irgendwo dahin bringen, dass sie es auch verstehen können. Und man kann nicht erwarten, dass jemand, der in Deutschland, in Frankfurt landet, das plötzlich einfach mal beherrscht.
Also da, okay, da wäre vielleicht auch eine gute Beispielantwort dann vielleicht auch hilfreich, ne?
Ja, genau.
Dass man weiß, was bedeutet diskutieren, genau. Was bedeutet begründen, was bedeutet...
Ja. Ich meine, wir haben ja so Begriffe, also Operatoren, zum Beispiel umkippen. Die Person kippt um oder der See kippt um. Umgangssprachlich, fachsprachlich. Was hat das miteinander zu tun? Ich lerne in der Regel nur umkippen. Wenn wir das Verb kommen haben, wie viele Bedeutungen hat das Verb kommen? Darf ich Sie mal fragen hier in die Runde? Da haben wir eine ganze Menge schon im Kopf. Ich sage es Ihnen, 37 Bedeutungen hat das Verb kommen. Die können Sie alle, die kennen Sie alle. Aber würden Sie die in einer anderen Sprache die kompletten Bedeutungen kennen?
Das erhöht nochmal unsere Achtung für Studierende, deren Muttersprache oder Erstsprache das nicht ist.
Also es geht bei der Fachsprache, das möchte ich nochmal ganz klarstellen, Fachsprache bezieht sich nicht ausschließlich auf Fachwörter. Das ist den meisten leider gar nicht so klar. Sie meinen immer, mit der Terminologie bin ich dann bedient. Aber dass zum Beispiel bestimmte Fachsprachen komplett auf einleitende Konjunktionen verzichten, bei den Juristen, finden Sie kaum. Bei Konditionalsätzen können Sie bei Juristen so, die schreiben nicht, wenn, dann. Das ist einfach ohne das. Das kann man erkennen. Also da haben wir Leute, die das im Sprachenzentrum, die Lehrenden sind darauf spezialisiert, in der Regel auf ein oder zwei Fachsprachen. Mein Feld ist halt juristische Fachsprache und medizinische Fachsprache, womit ich mich immer beschäftigt habe. Also wir würden jetzt nicht sagen, aber wenn wir das Wort Identität hätten, würden wir zum Beispiel im Sprachunterricht sagen, okay, das wird aber in verschiedenen Fachbereichen unterschiedlich interpretiert. Idealerweise finden so Präziskurse immer in einem Fachfeld statt. Super idealerweise wäre, das ist in Konstanz gemacht worden, in einer Fachhochschule, dass es immer einen Fach- und einen Sprachlehrer gegeben hat, die gemeinsam arbeiten. Wenn wir uns was wünschen dürften, wäre das echt klasse. Es ist echt erfolgreich gewesen, aber es hat natürlich echt was auch gekostet. Ne? Der Punkt. Also, dass quasi der Fachunterricht immer durch einen Sprachunterricht unterstützt wird irgendwie. Und das, denke ich mir, würden viele unserer Kollegen im Sprachenzentrum sich auch wünschen und würden das auch unterstützen, wenn Dozierende dieser Uni auf sie zukommen und sagen, können wir nicht gucken, dass wir irgendwie mal hier Informationen auch austauschen. Also Beispiel, eine Kollegin ist jetzt also wochenlang durch die Gegend gelaufen, um irgendwas zur Bahnlogistik zu bekommen, weil ihr keiner irgendwelche Informationen dazu geben konnte. Woher weiß, wissen wir, was bei Logistik von Bahn relevant ist? Ich fahre Bahn, aber okay. Die Motor hat einen so wesig rum.
Wir müssen zum Ende kommen. Vielleicht, wenn wir nochmal so drei Sachen formulieren, die wir mitnehmen. Ich versuche mal und du mal. Korrigierst mich, ergänzt mich. Also ich glaube, wichtig ist für mich als Lehrende, dass ich sehr darauf achte, wie ich spreche. Also mir ständig mich selber auch beim Sprechen beobachte, wo mache ich vielleicht komplizierte Sätze, wo benutze ich Worte, die doppeldeutig sind, sowas, dass ich darauf achte. Dann glaube ich, würde ich sagen, ich muss immer fragen, die Studierenden, glaube ich, was hast du jetzt gerade schon verstanden, woran liegt es, was brauchst du, sowas in die Art,
ja.
Um rauszufinden, ist es überhaupt nicht ein fachliches oder ein sprachliches Problem? Und vielleicht kann mich jemand ergänzen mit dem dritten wichtigen Punkt. Ja, also die Anregung war, dass wir die Spielregeln am Anfang deutlich machen, also erstmal darauf hinzuweisen, was erwartet wird von den Studierenden, was hier in dieser speziellen Lernkultur auch erwartet wird, aber auch, wie wir zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Sprachen eben, in denen wir groß geworden sind.
Ja.
Gut.
Gut.
Ich danke dir sehr herzlich, dass du die Zeit genommen hast.
Ich danke dir sehr herzlich.
Ich hoffe, wir können weitertragen, was du uns geraten hast oder was wir hier erarbeitet haben. Und wir hoffen, dass es uns allen was nutzt.
Genau. Und jeder, der noch irgendwie irgendwann mal Fragen dazu hat, ich sitze in 314C. Also hier im Haus 314C, auf der anderen Seite. Genau. Gerne vorbeikommen. Ich kann Sie auch alle mit Literatur dazu totschlagen, wenn Sie wollen. Aber gegebenenfalls auch einfach Hinweise geben, wenn Sie irgendwo dran scheitern. Also ich bin da auch nicht perfekt auf die Welt gekommen, um Gottes Willen. Ich habe das auch lernen müssen.
Danke für das Angebot.